Der Literaturbrunch mit Klaus. Der Literaturbrunch musste krankheitsbedingt ausfallen und beginnt ab heute wieder regelmäßig mittwochs zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr. Heute und in den nächsten beiden Sendungen werde ich Texte von Gottfried Keller lesen, auch anlässlich seines 200-jährigen Todestages. In den darauf folgenden drei Sendungen lese ich Texte von Theodor Storm, der ein Zeitgenosse von Keller ist. Dann folgen Texte von Guy de Maupassant, Mark Twain und Anton Tschechow, alle ebenfalls Autoren des 19. Jahrhunderts, alle meisterhafte Erzähler, aber aus unterschiedlichen Kulturen kommend. Von Keller lese ich heute »Das Gewitter«, eine geniale Naturbeschreibung, und die misslungene Vergiftung, eine kurze, satirische, sozialkritische Geschichte. In vielen Varianten bedient Keller die Venus-, Marien- und Heiligenbilder, um die als bedrohlich wahrgenommene weibliche Sexualität darzustellen. Das Thema starke Frauen und bürgerliche Moral findet sich in vielen Erzählungen. Ein besonders origineller und humorvoller Text zu diesem Themenkreis ist die Geschichte »Der Schlimmheilige Vitalis«. Diese werde ich in den nächsten beiden Sendungen lesen. Doch zunächst eine kurze Biografie. Gottfried Keller, geboren am 19. Juli 1819 in Zürich, gestorben am 15. Juli 1890 auch in Zürich, war ein Schweizer Dichter und Politiker. Wegen eines Jugendstreiches wurde Keller von der höheren Schulbildung ausgeschlossen. Er begann eine Lehre zum Landschaftsmaler und verbrachte zwei Studienjahre in München, von wo er 1842 nach Zürich zurückkehrte. Dort entdeckte er sein lyrisches Talent. Zur gleichen Zeit beteiligte er sich an der militanten Bewegung, die 1848 zur staatlichen Neuordnung der Schweiz führte. Er bekam von der Stadt Zürich ein Reisestipendium, studierte in Heidelberg Geschichte und Staatswissenschaft und ging nach Berlin, um Theaterschriftsteller zu werden. Anstelle von Dramen entstanden jedoch Romane und Novellen wie »Der grüne Heinrich« und »Die Leute von Seldwyla«, seine bekanntesten Werke. Nach sieben Jahren in Deutschland kehrte er 1855 nach Zürich zurück, als anerkannter Schriftsteller, aber immer noch mittellos. Seine finanzielle Lage änderte sich 1861 mit seiner Berufung zum ersten Staatsschreiber des Kantons Zürich. Der Berufung war die Veröffentlichung des »Fähnlein der sieben Aufrechten« vorausgegangen, einer Erzählung, in der er seine Zufriedenheit mit den vaterländischen Zuständen ausdrückte, zugleich aber bestimmte, mit dem gesellschaftlichen Fortschritt verbundene Gefahren aufzeigte. Gottfried Kellers politisches Amt als Staatsschreiber nahm ihn 10 Jahre lang voll in Anspruch. Erst im letzten Drittel seiner Amtszeit erschienen neue Werke von ihm, »Die sieben Legenden« und »Die Leute von Seldwyla« Teil 2. 1876 legte er sein Amt nieder, um wieder als freier Schriftsteller tätig sein zu können. Es entstanden eine Reihe weiterer Erzählwerke, die Zürcher Novellen, die endgültige Fassung des grünen Heinrich, der Novellenzyklus »Das Sinngedicht« sowie der sozialkritische Roman »Martin Salander«. Gottfried Keller beschloss sein Leben als erfolgreicher Schriftsteller. Mit seinen Novellen »Romeo und Julia auf dem Dorfe« und »Kleider machen Leute« hatte er Meisterwerke der deutschsprachigen Erzählkunst geschaffen. Schon zu seinen Lebzeiten galt er als einer der bedeutendsten Vertreter der Epoche des bürgerlichen Realismus. Nun zu der ersten Erzählung »Das Gewitter«. Dort, wo der alte Berg das steingraue Haupt in schwere Wolken hüllet und seine mit dunklen Forste bedeckten Lenden ins Tal wirft, dort sammelt ein schwarzes, feuerschwangeres Gewitter seine belebenden und tötenden Kräfte. Finster und immer finsterer ziehen sich die großen, dicken Wolken zusammen und wälzen sich vereint über den Himmel hin. Nur die weiß glänzende Sonne durchbricht noch mit stechenden Strahlen den blauschwarzen Vorhang und verbreitet ein schwüles, unnatürliches Licht auf die Gründe, so dass sie mit grellen Farben von der dunklen Luft abstechen. In ängstlicher Flucht eilen die Schnitter und die Hirten den Dörfern zu, denn schon rollt mit hohlem Getöse der Donner an den Gebirgen umher, welche in ihrer tiefvioletten Farbe dem Auge meilenweit näher gerückt scheinen, als da sie am hellen Mittage in fernem azurblauen Tone verschwammen. Drückende Stille wallt auf den Fluren und um die Hügel. Jedes lebendige Wesen hat sich ein Obdach gesucht. Nur ein dumpf kreischender Rabe, der zu lange beim Aase verweilet, zieht in unsicherem Bogen unter dem niederhangenden Gewitter hin, bis zuletzt auch er am walddichten Abhange des Berges verschwindet. Jetzt reckt, wie eine ungeheure Hand, eine neue Wolke ihre flutenbergende Masse über die Sonne hin, und plötzlich überzieht kalter Schatten die weiße Mauer der kleinen Kapelle, die bis jetzt noch freundlich geschimmert. Und plötzlich verschwindet der letzte silberne Fleck, der noch auf dem Flusse geglänzt hat. Schwere Tropfen fallen nieder, gleiten von Blatt zu Blatt und beugen den schwankenden Grashalm, oder sie schlagen weithin ringelnde Kreise auf den Teich. Immer dichter fallen sie, bis zuletzt in Millionen von grauen Strichen der Regen herniederrauscht und die ferneren Gegenstände dem Auge verhüllt. Kaum erkennt man noch die verworrene Masse des nahen Berges, da erleuchtet plötzlich seine Kluften ein feuriger Augenblick. Der erste Blitz. Und ruft mit zuckender Bewegung den lange nachhallenden Donner aus den Wolken. Bald folget Blitz auf Blitz. Oft scheint die ganze Natur in einem einzigen Feuermeere zu schwimmen, und in immer kürzeren Zwischenräumen folget das weithin dröhnende Getöse. Ein geborstener Weltkörper scheint auf uns hinzurollen. Dort, wo die zersplitterten Bäume schon seit Jahrhunderten den Felsen begrenzen, kreist das Gewitter mit doppelter Wut und bestrebt sich mit rasenden Kräften, den vieljährigen Stolz einer riesigen Eiche zu beugen. Pfeifend schwingt sie ihre jüngeren Äste im Sturme, während die Eltern erstarrten, ihn mit Hohn zurückweisen oder mit morschem Gekrache einen ihrer Brüder verlieren. Stehe fest, alte Eiche, durchklammere mit deinen knorrigen Wurzeln tief das Eingeweide der Erde und greife verwegen mit deinen entlaubten, riesigen Armen in die Luft, schüttle höhnend den peitschenden Regen vom rauschenden Gewande und ruhig lass den heulenden Wirbelwind rasen um den zum Fels gewordenen grauen Stamm. Stehe fest, und verachte das Unwetter, das sich tobend an deiner Stärke bricht. Denn höchstens wird der flammende Blitz das schmarotzende Efeu und das wuchernde Moos von deinen Seiten streifen und die hungrigen Raben verscheuchen, die in deinen Wipfeln nisten. Aber Entsetzen, wie flammt's jetzt am Himmel? 10 schreckliche Blitze zerfließen in ein langes, furchtbares Feuer, so dass der zitternde Erdensohn die Hand vor das geblendete Auge hält und in heißer Angst den nachfolgenden Donner erwartet, welcher mit grellem, stechendem Schalle das Weltall aus den Angeln zu werfen droht. Schwüle Nacht folgt nun wieder. Ein zweites, ferneres Gewitter rollt jenseits der Berge und spielt ein majestätisches, harmonisch gedämpftes Zwischenspiel, und seine rötlichen Blitze durchzucken schwächer die fernsten Wolken, bis wieder ein langer, grässlicher Blitz herniederfährt und die staunende Seele aus ihrer Betäubung aufrüttelt. Dumpf murrend folgt anfangs der Donner, aber jetzt, mit einem entsetzlichen, das innerste Mark durchschneidenden Schlag, rast er am schwarzen Himmel umher, und mit nachhallenden Schlägen beklemmt er die Gefühle des betenden Landmannes, der sich mit Sense und Rechen unter das schützende Vordach einer alten... Sie hören nun die misslungene Vergiftung. In einem benachbarten Kanton lebte ein Apotheker, ein Mann, der früh und spät unter seinen Töpfen mit Latwergen, Pillen und Salben anzutreffen ist, dessen emsige Hand mit einer bewundernswürdigen Fertigkeit die Rezepturen komponiert, Extrakte destilliert, Posten einregistriert und überhaupt alles besorgt, was im Bereich seines Geschäfts nur vorkommt. Er besucht keine Vergnügungsplätze, gibt keine Gesellschaften und nimmt auch keine Einladungen an. Er geht Jahr aus, Jahr ein in kein Wirtshaus und schmäht über jene, die abends nach vollbrachter Arbeit ihren Schoppen trinken. Seine teure Ehehälfte besorgt das Hauswesen. Sie hat keine Magd, tut alles selbst, scheuern und putzen, kochen und braten, flicken und stricken, alles liegt ihr ob. Auch sie besucht keine Teegesellschaften, keine Theater- und Tanzpartien, sondern nur allwöchentlich mit ihrem Eheherrn den Gottesdienst. Diese guten Eigenschaften verlieren aber plötzlich sehr an Gehalt, wenn wir diese Leutchen schärfer aufs Korn fassen. Der Hauptzug ihres Charakters ist Geiz und Missgunst. Es ist zwar nicht jener gemeine Geiz, der sich selbst keinen guten Bissen gönnt und lieber am Hungertuch nagt, als dass er einen Kreuzer aus der schweren Geldkiste nimmt, um schwarzes Brot zu kaufen. Nein, dieser schmutzige Geist ist es nicht, denn er und seine Ehehälfte sind Leckermäuler und die schönsten und besten Bissen zieren tagtäglich ihren Tisch. Die besten Weine kitzeln ihren Gaumen und den allerfeinsten Knaster dampft der Herr aus einem Pfeifchen. Handelt es sich aber darum, ihren Mitmenschen beizustehen, so ist des Apothekers Herz und Haus verschlossen, und der Arme und Bedrängte kann getrost an seiner Türe vorbeigehen, denn nicht ein Pfennig wird ihm gereicht. Wenn wir vorhin sagten, dass er alles selbst tue, so ist dieses ein moralischer Zwang bei ihm, ebenso bei seiner Frau. Denn kein Gehilfe, keine Magd kann es in seinem Dienst aushalten. Er, so wie sie, missgönnen diesen jeden noch so karg zugemessenen Bissen. Die elendsten Suppen, das schlechteste Brot ist mehr wie gut genug. Sein ganzes Dienstpersonal hatte sich demnach bis auf einen Kopf reduziert. Dieser Kopf gehört dem Lehrling an, einem gefräßigen, spindeldürren Burschen, der schon zweimal das Hasenpanier ergriffen hatte, aber jedes Mal wieder eingeholt wurde, weil ihn ein Lehrkontrakt auf 4 Jahre fesselte. Dieser Bursche wurde daher im Laboratorium, im Magazin und in der Küche je nach Bedürfnis postiert, um die rohen Arbeiten zu verrichten. Hans, so ist sein Name, war aber die Gefräßigkeit selbst. Und wo es irgendwo was Essbares gab, entweder um den Hunger zu stillen oder aber um den Gaumen zu kitzeln, da waren seine 5 Finger zum Griffe bereit. Unzählige Male hatte schon der braun lackierte Rohrstock des Apothekers seinen Rücken blau und grün durchwalkt, und täglich zogen der Frau Prinzipalin magere Krallen, tiefe, blutige Furchen in sein Gesicht. Doch alle diese Mittel waren nicht kräftig genug, ihm den Kappzaum der Mäßigung anzulegen. Seine Muskeln waren in steter Bewegung, auch selbst dann, wenn sie nicht zu verarbeiten hatten. Öfters lag er vorm Schlüsselloch und sah seine geizige Herrschaft ein köstliches Gericht verzehren. Unwillkürlich waren dann aber auch seine Kiefer in auf- und abgehender Bewegung. Gekaut musste unser Hans nur einmal haben und wäre es auch nur zum Schein. Sein Lieblingsaufenthalt war das Magazin. Hier wurde Kakao mit Zucker, Schokolade, Sirup, wohlschmeckende Latwergen, Honig und so fort mit einer Gier und Wollust geleckt, gekaut und verschlungen, welchen seligen Genuss er aber stets, wenn er ertappt wurde, mit dem Stock zu büßen hatte. Eine kleine Entschädigung fand er dann immer noch in einem Gefäß, wo sein Tyrann noch gar keine Ahnung davon hatte. Es waren nämlich die weltberühmten Pâté Pectoral von Georget, Apotheker in Épinal. Diese waren als Kommissionsartikel in einer Kiste verpackt, von welcher er den unteren Boden gelöst hatte, die Schachteln schichtweise von ihrem Inhalt säuberte und wie geschnitten Brot hineinwirkte. Diese Mahlzeit nannte er seine Rekompensartikel. Doch nur sehr ungerne machte er sie Gebrauch davon, nicht weil sie ihm nicht mundeten, sondern eine grässliche Versuchung hatte er jedes Mal zu überwinden, wenn er zu den Schachteln gelangen wollte. Auf dieser Kiste nämlich standen zwei große, weithalsige, wohlverschlossene, weißgläserne Flaschen, in welchen nach seinem Dafürhalten die appetitlichsten, feinsten eingemachten Früchte sich befanden. Und immer war es ihm, wenn er sie herunternahm, als müsse er hineinlangen, um seine Fressbegierde zu befriedigen. Aber die verdammten Etiketten dieser Gefäße machten ihn zittern und zagen. Grau und schwarz wurde es immer vor seinen Augen, wenn er das grässliche Wort las. Gift, Sublimat, und dann den grinsenden Totenkopf betrachtete, welcher darunter gemalt war. Nein, das ist jammerschade, dass diese herrlichen Früchte giftig sind, murmelte er dann vor sich hin und stellte sie betrübt nach beendigten Geschäften wieder an Ort und Stelle. Eines Morgens, es war Sonntag, als er eben seinem Rekompensartikel wieder tüchtig zusprach, tönte die grellende Stimme der Frau Apothekerin und beschied ihn in die Küche. Das böse Gewissen malte ihm schon die ausgestreckten Krallen der Hauszahntippe entgegen, als er die Treppe zur Küche hinabsprang und den letzten Knollen Gummipektoral hinabwürgte. Doch hier erwartete ihn ein ganz anderer Anblick. Sein Tyrann stand da im zimmetfarbenen Satinrock, garniert mit blauen, stählernen Knöpfen, einem paar engen Nankinghosen, weißseidenen Strümpfen und beschnallten Schuhen. In seiner Hand prangte der bekannte Stock. Neben ihm verweilte die Hauseule in zeisiggrünem Kleid mit großem Pelerinkragen. Ihre Krallen waren nicht zur Attacke ausgestreckt, sondern waren eben damit beschäftigt, aus einer Handvoll kleiner Geldmünzen die falschen und ungangbaren herauszusuchen, um sie, wie es gewöhnlich geschah, nach dem Gottesdienst in die Armenbüchse zu schieben. Hans, hub endlich der Apotheker an. Heute ist der Geburtstag deiner nachsichtsvollen Prinzipalin, meiner lieben Frau. Und deshalb besuchen wir heute gemeinschaftlich den Gottesdienst. Und hier nahm die Hausherrin das Wort: Hier ist Arbeit für dich, die du während unserer Abwesenheit verrichten kannst. Ein Schupf unter die kurzen Rippen zeigte ihm den Weg zum Feuerherd, wo ein Spanferkel ganz allerliebst am Spieße stak und schon einen angenehmen Duft um sich her verbreitete. Hier, Bursch, ist das, was du vollbringen sollst. Du drehst in einem fort den Spieß, gießest öfters Brühe nach und schürst die Kohlen. Gib Acht, dass nichts verbrennt, oder ich rupfe dir die Ohren rot und blutig. Und auch ich tu das meinige, Schlingel, rief der Herr, indem er den Stock über Hansens Kopf pfeifen ließ. Ich brate dich gleich jeder Sau am Spieß. Verstanden? Hä? Unter solchen Drohungen verließ das fromme Paar das Haus, nachdem das Schloss zweimal geknarrt und der Schlüssel den Rückzug genommen hatte. Wurde es unserem armen Bratenwender wieder wohler ums Herz. Die lieblichen Düfte, die gleich himmlischem Weihrauch seinen Geruchssinn bezauberten, machten endlich seinen Gaumen derart lüstern, dass seine Unterkiefer wieder in das unwillkürliche Kauen gerieten. Immer brauner und saftiger wurde das Säulein, und hunderttausend kleine Fettbläschen, gleich echten Perlen, hüpfend und tanzend, jubelnd, sich vereinigend und zerplatzend und wiedergebärend auf der glatten Fläche umher. Und es knisterte und knasterte und spritzte und zischte, als wälze sich eine kleine Welt voll Leben am Spießdorn um und um. Und der arme Hans, da saß er nun und drehte die Spindel und löffelte und tunkte und schürte, und wie ein fein angerauchter Meerschaumkopf, so braun, so glänzend und glatt war die Haut zur Kruste geschmort, und er saß da, den Mund voll Wasser und das stiere Auge fest auf das bratene Ferkelchen gerichtet. Hat doch jeder Koch, jede Köchin das Recht, die von ihnen bereitete Speise zu versuchen? Hob er für sich sprechend an. Warum soll nicht auch ich ein kleines Pröbchen kosten? Das Krüstchen da am hintern Schinken, was ohnehin zu hoch hervorsteht, wäre wohl nicht übel. Die Stelle wird schon wieder braun und glatt. Gesagt, getan, und fort war das Krüstchen in Hansens bodenlosen Schlund. Es wäre ein frivoles Unternehmen, den Effekt zu beschreiben, den dieser Leckerbissen in Hansens Gaumen verursacht hatte. Er saß da mit funkelnden Augen und schnalzender Zunge, und aus seinen Mundwinkeln triefte Fett im glänzend langsamen Zug. Wer A gesagt, der sagt auch B, C und D dann hintendrein. Auch unserem im Wollust und Wonne aufgelösten Hans erging es nicht besser. Mit dem Genuss des ersten Stückchens hatte der Satan ihn schon beim Wickel gefasst und flüsterte ihm beruhigend zu. »Frisst du nur, du armer Schelm? Du hast ja sonst nichts auf der Welt als deine Wassersuppe mit verdorrenem Brot und einen ewig blauen Rücken. Hast ja auch gar keine freudige Stunde. Drum nur noch dreist ein Krüstchen abgelöst. Es wird ja ganz gewiss schon wieder braun. Sei deshalb ohne Sorgen, niemand merke den Raub.« Und Hans, der arme Hans, ging in die Falle. Der zweite Angriff war noch viel besser und die folgenden zum Entzücken gut. Fort war endlich die ganze Kruste. »Sie wird schon wieder braun, du Narr«, sie färbt sich schon, nur immer zu. So klang's in seinen Ohren. Der Hauptbissen oder der Knalleffekt des ganzen Mahles waren die Öhrlein der Sau. Diese knapperte Hansens Gebiss mit einer Behaglichkeit zusammen, dass er alles ringsum sich vergaß. Er lebte in einem Wonnetaumel, der seinen Geist gleichsam wie zwischen Schlaf und Wachen gefesselt hielt. Die lüsternsten Fressvisionen tanzten unablässig vor seinen Sinnen. Bald war es ihm, als befinde er sich unter den Gästen der Hochzeit zu Kanaan und verschlinge eben eine ganze Pastete von gehackten Kapaunen, während der Oberkoch im rot galonierten Scharlachfrack mit Beihilfe von noch 14 Unterköchen damit beschäftigt war, eine ungeheure Schüssel gerade vor ihm auf dem Tisch zu platzieren, worauf sich ein ganzer gebratener Ochse in aufrechter Stellung befand. Und ihm sei die Aufgabe gestellt, diesen Koloss bis auf das nackte Bein zu verzehren. Einmal kam es ihm sogar vor, als sei er eine von den 7 mageren ägyptischen Kühen und habe Reis ausgenommen und befinde sich eben jetzt in einer üppigen Kornquader, wo er nach Herzenslust seinen grässlichen Hunger stille. Unter solchen Träumereien war endlich das ganze Schweinchen aufgezehrt. Da ließ Hans noch einmal seinen trunkenen Blick vom Kopf bis zum Steiß hinüberstreifen, ob nicht irgendwo ein Stückchen unbeachtet geblieben sei. Doch, oh weh! Diese Forschung warf ihn gleich einem zerschmetternden Blitz in die Wirklichkeit zurück, denn er gewahrte das noch unbeachtet gebliebene, stockgerade herausstehende, braunglänzende Schwänzchen, das ganz getreu, nur in verkleinertem Maßstab, so aussah wie der braun lackierte Stock seines Herrn. Die Kapaunpastete, der ganze gebratene Ochse und die üppige Kornquader waren verschwunden, und jetzt erst sah er das hässliche Gerippe der abgenagten Sau vor sich, und es grinste ihn an, als wolle es sagen: »Jetzt, Freund, jetzt kommst du an meiner Stelle an den Spießdorn.« Das war dem armen Hans zu viel. Nun stand es fest und unabwendbar vor seiner Fantasie, dass der Apotheker ihn zuerst halb tot schlagen und dann am Spieß braten werde. Nein, diese Marter ist zu groß. Sterben musst du nun doch einmal. Nun, so sei es in Gottes Namen, ich will mir lieber selbst einen plötzlichen Tod bereiten. Ich will Gift nehmen. Und Hans holt die 2 großen gläsernen Flaschen herunter, setzt sich bequem hin und stopft und würgt die delikaten Früchte hinunter. Oh, köstliches Gift, schade, dass du tötest, ruft er aus und sinkt ermattet am Herd nieder. Hier erwartet er den Tod, der aber durchaus nicht erfolgen will. Da knarrt die Haustüre und gleich einer Salzsäule mit erhobenem Stocke, weit aufgerissenen Augen und offenem Munde steht der Apotheker da. Er glaubt zu träumen. Da fällt sein Blick auf Hans. Dieser lächelt ihm noch sterbend zu, und mit einer Wut führt er diesen nach der Gurgel, um ihn apfelweich durchzubläuen. Da lallt Hans mit schwacher Stimme: »Lassen's, Herr, lassen's, ich bin gleich tot, lassen's nur, ich habe mich vergiftet.« Da fährt der Apotheker entsetzt zurück. »Was? Vergiftet? Vergiftet? Womit? Mit was denn? Herr, die delikaten Sublimatfrüchte, beide Gläser, Herr, beide Gläser leer, Herr. Da soll dich ja der Teufel holen, du verfluchte Halunke. Auch noch meine herrlichen Früchte hast du verschlungen. Und Hieb auf Hieb fiel auf Hansens Rücken, bis er weich geputzt war. Oh, ich Tor, jammerte der Apotheker. Ich glaubte, meine Früchte zu retten, als ich eine Giftetikette darauf klebte. Und doch sind sie durch diese gefräßige Bestie verzehrt.